Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldschen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 24 vom 11. November 2025. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und in dieser Folge habe ich Themen für dich, unter anderem, was der Landkreis mit der Delta vorhat, wie Ideen für das Wilke-Areal in Berndorf entstehen und wie KI an Waldecks Schulen Einzug hält. Das Thema im Fokus dreht sich diesmal um den Gerichtsprozess, der in Korbach stattgefunden hat, der sogenannte Tattoo-Prozess. Da werden wir uns sehr genau angucken, was wann passiert ist, was bei den Gerichtsverhandlungen vorgekommen ist und was das Ergebnis war. Und selbstverständlich gibt es einen Ausblick auf die kommenden Termine im Redaktionskalender und eine gute Nachricht als Abschluss für dich und die kommt diesmal von einer Waldecker Schule. Los geht's! Als allererstes blicken wir auf die Woche zurück. Was war wichtig? Was ist passiert? Was hat die Waldecker bewegt? Und du kennst doch bestimmt diese E-Scooter. Auch schon mal gefahren? Ja, okay. Es werden immer mehr. Und dadurch steigt auch die Zahl der Unfälle mit E-Scootern im Landkreis. Wir haben nochmal nachgefragt. Sie steigt moderat, aber sie steigt. 2022 gab es 2 Unfälle. 2023 waren es 6. Und im vergangenen Jahr dann 9. Bis Ende Oktober diesen Jahres registrierte die Polizei und bereits 7 Unfälle. Und etwas alarmierend, die meisten Unfälle enden mit Verletzten. 2024 wurden bei 9 Unfällen 5 Menschen verletzt, einer davon schwer. Und in diesem Jahr gab es bei 6 von 7 Unfällen Verletzte. Die tatsächlichen Zahlen, die liegen vermutlich höher, da Laienunfälle oft nicht gemeldet werden. Hauptursachen waren verbotenes Fahren auf Gehwegen und Fehler beim Einfahren in den Verkehr. Die Polizei, die warnt vor den Gefahren. E-Scooter bieten keine Knautschzone. Die Fahrer sind praktisch ungeschützt. Kleine Räder und fehlende Federung erhöhen dann noch das Risiko, schon bei Unebenheiten oder Kopfsteinpflaster. Viele Nutzer unterschätzen, dass E-Scooter rechtlich Kraftfahrzeuge sind. Erlaubt sind maximal 20 km/h auf Radwegen oder eben der Fahrbahn. Gehwege sind tabu. Es gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie beim Autofahren und die Polizei empfiehlt dringend das Tragen eines Helms, auch wenn keine Pflicht besteht. Die Kreisjugendfeuerwehr, die ehrte am Freitag vor einer Woche, vorgefangene Woche, im Kreishaus ihre erfolgreichsten Mannschaften. Die Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis landen seit Jahren nämlich regelmäßig auf vorderen Plätzen bei landesweiten Wettbewerben. Kreisjugendfeuerwehrmann Thomas Wittenburg begrüßte die Siegerteams und die Ehrengäste. Kreistagsvorsitzender Rainer Hesse und Kreisbrandinspektor Gerd Biederbick gratulierten den jungen Feuerwehrleuten zu ihren Leistungen. Bei den Kreisübungen im Rahmen des Großzeltlagers in Bromskirchen mit über 1000 Teilnehmern siegte Volkmarsen Hörle. Glückwunsch. Beim Kreisentscheid gewann Gemünden 1 vor Gemünden 3 bei den Jungen und Seelen bei den Mädchen. Glückwunsch. Vöhl-Obernburg holte den Staffelsieg. Beim Landesentscheid in Lorsch mit 61 Mannschaften aus ganz Hessen triumphierten erneut Seelen bei den Mädchen und Gemünden 3 bei den Jungen. Und im Florian-Cup nach 10 verschiedenen Wettbewerben gewann Gemünden 3. Vor Roda und Gemünden 1. Da scheint einiges ordentlich und gut zu laufen. Thomas Wittenburg erhielt die Florian-Medaille in Gold. Karl Briel aus Wellinghausen das goldene Brandschutz-Ehrenverdienstzeichen am Bande für seinen jahrzehntelangen Einsatz. Ich sag mal Glückwunsch an alle. In Heringhausen, da gibt's das Erlebnisbad. Das zog im vergangenen Jahr 25.200 Besucher an. Das sind 1.000 mehr als im Jahr zuvor. Aber rund 3.000 weniger als 2017. Die Gemeinde musste 2024 einen Zuschuss von 425.000 Euro zahlen. 17% mehr als vor 8 Jahren. Die Gemeindevertreter diskutierten am Freitag vor vergangener Woche über Besucherzahlen und Finanzierung. Seit der Corona-Zeit ist der Betrieb zeitlich eingeschränkt, vor allem bei den Saunazeiten. Die laufenden Kosten konnte die Gemeinde senken, indem die Wassertemperatur reduziert wurde. Bürgermeister Becker berichtete, dass das Bad regelmäßig ausgebucht sei. 2 Wochen im Jahr bleibt es für wichtige Reparaturen geschlossen. Die FDP betonte, das Bad erhalten zu wollen. Die SPD fragte, ob nicht noch mehr Besucher möglich seien. EWF und Gemeinde bemühen sich durch Aktionen um mehr Interesse. Die Befürchtung, das neue Lagunenbad in Willingen könne Gäste abziehen, teilt Becker nicht. Das Bad in Heringhausen locke mit günstigen Preisen, vor allem Familien mit kleinen Kindern. Tageskarten kosten nämlich zwischen 4 und 5,50 Euro, Familienkarten 17 Euro.
Die
die Delta bei Lech-Frankenberg, die soll aufgelöst werden. Der Landkreis will das bis Ende 2026 durchziehen. Die Gesellschaft mit rund 250 Mitarbeitern nimmt bislang Aufgaben in den Bereichen Arbeitsmarkt, Ganztagsschulbetreuung, Jugendsozialarbeit, Integration und Umwelt wahr. Ihre Leistungen sollen vom Landkreis selbst oder durch externe Träger übernommen werden. Der Betriebsrat übte in einem am Donnerstag verteilten offenen Brief scharfe Kritik und warnte vor einem, Zitat, sozialen Schaden. Betriebsratsvorsitzender Ingo Hauptmann forderte, den Antrag zurück in die Ausschüsse zu verweisen. Viele Fragen zur Fortführung von Projekten wie dem Waschcafé seien nämlich auch noch offen. Die Verwaltung verspricht sich aber Effizienzgewinne und höhere Qualität. Die Ganztagsschulbetreuung soll vollständig in die Kreisverwaltung integriert werden, was Probleme wie Scheinselbstständigkeit löst. Das Programm Jump wird eingestellt. Integrationskurse soll künftig die Volkshochschule übernehmen. Für die Sozialcafés Mahlzeit und Waschcafé werden Gespräche mit möglichen Trägern geführt. Der Betriebsrat berechnete Transaktionskosten von 2 Millionen Euro. Der Landkreis widersprach. Diese Zahl sei nicht nachvollziehbar. Abhungen würden schließlich nicht notwendig. In den vergangenen 5 Jahren überwies der Landkreis zwischen 78.000 und 454.000 Euro jährlich als Verlustausgleich an die Delta. Der Heiztechnikhersteller Viessmann Climate Solutions, der hat schwierige Zeiten. Denn seit Januar 2024 gehört er zum amerikanischen Carrier-Konzern. Das ist nicht der Grund, sondern der Umsatz mit Wärmepumpen, der stieg im dritten Quartal 2025 zwar um 45% gegenüber dem Vorjahr, doch der operative Gewinn im Segment Climate Solutions Europe, der sank von 129 auf 120 Millionen US-Dollar. Das starke Wachstum bei Wärmepumpen wurde durch ein Schrumpfen des Gesamtmarktes zunichte gemacht, das sagt Carrier-Chef David Gitlin. Grund sei vor allem ein Rückgang der Heizkesselverkäufe in Deutschland. Der Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie stellt fest, dass der Heizungsmarkt weiter im Rückwärtsgang sei. Um die Kostenstruktur anzupassen, ergriff Carrier bereits viele Maßnahmen, unter anderem bei Material- und Sachkosten. Mitarbeitern bot man an, unbezahlten Urlaub oder ein Sabbatjahr zu nehmen. Da das Ergebnis weiterhin rückläufig ist, startete Carrier in ausgewählten Regionen Europas ein freiwilliges Ausstiegsprogramm. Mitarbeiter erhalten eine Abfindung, wenn sie das Unternehmen freiwillig verlassen. Die Höhe richtet sich nach Einkommen und Betriebszugehörigkeit. Ausgenommen sind Funktionen in Vertrieb, Service und Entwicklung. Wie viele Mitarbeiter ein Angebot erhielten, das teilte das Unternehmen nicht mit. Achtklässler aus 5 Nordwalder Schulen, die starteten ein Pilotprojekt zur Jugendbeteiligung in den Kommunen, und zwar in Aarholsen. Die Schüler der Kaubach-Schule, Christian-Rauch-Schule und Karl-Preising-Schule sowie der Volkmarser-Kugelsburg-Schule und der Roder-Schlossberg-Schule, die trafen sich im Bürgerhaus zur Auftaktveranstaltung. Das vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend geforderte Projekt soll ein kindgerechtes Deutschland auf lokaler Ebene umsetzen. In einer Kreativphase durchliefen die Schüler unter dem Titel Jugendimpuls eine Ideenschmiede. Sie sollten ihre eigenen Talente und Interessen betrachten und überlegen, wie sie diese für die Gemeinschaft in ihrem Ort einsetzen können. Bad Aroldens Bürgermeister Marco Lamion betonte im Namen seiner Nordwaldiger Kollegen Andreas Fritz, Hendrik Fahler und Friedrich Vogel die Wichtigkeit des Projekts. Jugendliche, die alte Gewohnheiten hinterfragen und kritische Geister seien, die brauche es. Zitat, wir sind mehr auf euch angewiesen, als ihr auf uns. Nach dem Auftakt hatten die Jugendlichen an 14 Ständen Gelegenheit, sich einen Einblick hinter die Kulissen der Verwaltung zu verschaffen. Das Pilotprojekt wird mit einer zweiten Konferenz am 2. Dezember und einer Abschlusskonferenz im Juni 2026 fortgesetzt. Die FDP Diemelsee, die wollte mal mehr über die Digitalisierung in der Gemeindeverwaltung erfahren. Bürgermeister Volker Becker lieferte jetzt dazu eine Übersicht. Rechnungen werden digital versendet, elektronisches Bezahlen ist möglich. Der Mängelmelder wird regelmäßig genutzt, neu ist der WhatsApp-Kanal, der Touristinfo. Intern arbeitet die Verwaltung mit digitalen Helfern bei Zeiterfassung, Urlaub und Personalplanung. Für den Bauhof sucht die Gemeinde noch nach digitalen Lösungen. 13 Anträge für Bürger finden sich auf der Internetseite. Unter Digitales Rathaus sind 18 digitale Angebote vom Einwohnermeldeamt bis zum Standesamt aufgelistet. Von Standards wie in den nördlichen Ländern Europas ist die Gemeinde noch entfernt. Der Digitalpartner Ecom21, ein kommunales IT-Unternehmen, sei laut Becker nicht immer verlässlich. Zitat, hier knirscht es schon mal hier und da, sagte der Verwaltungschef. An einen anderen Anbieter sei aber nicht zu denken, denn wenn man rauswolle, rede man über Millionen Euro Ablöse. Becker mahnte vor zu hohen Erwartungen an die Digitalisierung. Zwar verbrauche die Verwaltung weniger Papier, aber das Personal habe nicht per se weniger zu tun. Die Gemeinde denkt über eine künstliche Intelligenz jetzt als Chatbot nach, um Besuchern die Navigation auf der Internetseite zu erleichtern. März 2026. Gut informierte Geister wissen, dass da in Hessen die Kommunalwahlen anstehen. In Waldeck-Frankenberg werden der Kreistag, die Stadtverordnetenversammlung in 21 Städten und Gemeinden sowie die Ortsbeiräte neu gewählt. Die Parteien und Wahlgruppierungen haben bis zum 5. Januar Zeit, ihre Wahlvorschläge einzureichen. FDP und Linke haben ihre Kandidaten bereits präsentiert. Die Kreis-CDU stimmt am Samstag in Battenberg über ihre Liste ab. Die Kandidatensuche gestaltet sich schwierig teilweise. In vielen Orten gibt es mittlerweile Einheitslisten ohne Parteizugehörigkeit, weil einzelne Gruppierungen nicht genug Kandidaten finden, vor allem bei den Ortsbeiräten. Wie bereits bei den letzten vier Wahlen können die Wähler kumulieren und panaschieren. Also jeder hat so viele Stimmen, wie das Gremium Sitze hat. Beim Kreistag zum Beispiel sind das 71. Die Stimmen können auf verschiedene Parteien verteilt oder einem einzelnen Kandidaten bis zu 3 Stimmen gegeben werden. Eine wichtige Änderung betrifft die Auszählung und da wird es interessant. Statt des Hare-Niemeyer-Verfahrens gilt nun die De-Hondt-Verfahren. Das könnte vor allem kleinere Parteien benachteiligen und manche Ein-Personen-Fraktion könnte dann auch ihren Sitz verlieren. Sechs Jahre ist es her, dass die Firma Wurstwilke in Bernhof geendet hat. Jetzt waren 40 Architekturstudenten der Uni Kassel vor Ort und die haben nach einer Nachnutzung für den riesigen Gebäudekomplex im Herzen von Bernhof gesucht. Professor Frank Kasprusch gab ihnen die Aufgabe, eine 3,5-zügige Grundschule in dem 100x50 Meter großen und bis zu 23 Meter hohen Stukenhofgebäude zu entwerfen. Bei der Besichtigung mussten die Studenten mit Taschenlampen durch die dunklen Hallen gehen. Bürgermeister Friedrich Vogel war auch da und verglich die düsteren Räume mit den Hallen aus dem Film Herr der Ringe. Oh wei. Trotzdem entwickelten die Studenten erste Ideen wie einen gläsernen Eingang oder einen Lichthof im Aufzugsschacht. Bis April 2026 haben 37 Studenten jetzt Zeit, ihre Entwürfe auszuarbeiten. 3 weitere Studenten entwickeln für ihre Masterarbeit ein freies Konzept, ohne die Vorgabe Grundschule. Der Gemeinde Twistetal liegt bereits eine Machbarkeitsstudie für den Abriss vor. Die Kosten dafür liegen bei 5 Millionen Euro, was zu viel für die kleine Gemeinde zwischen Korbach und Bad Arolsen ist. Fördermöglichkeiten für das Gebäude bestehen nicht. In Bad Wildungen, da haben die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung beantragt, den Sonderteich weitgehend zu renaturieren und den Bach dort wieder natürlich fließen zu lassen. Klaus Stützle begründete den Vorstoß. Seit Jahren werde über eine Entschlammung gesprochen, das Problem werde aber immer größer. Der Teich befindet sich laut Bauamtsleiterin Peter Schirmacher bereits in einem schlechten Zustand und könnte ökologisch umkippen. Zuletzt ließ die Stadt das Gewässer vor über 20 Jahren für rund 65.000 Euro reinigen. 2005 folgte eine Dammsanierung für 180.000 Euro. Die Grünen beziffern die Kosten für eine Renaturierung auf 1,5 Millionen Euro. Das Land Hessen könnte aber 75-95% davon fördern. Die Debatte drehte sich nicht nur um Ökologie, um Geld. CDU-Fraktionschef Marc Faupel erinnerte daran, dass die Stadt den Teich in den 1920ern anlegte, um Wasser für das historische Naturschwimmbad vorzuwärmen. Der Sonderteich sei ein Kulturgut, an das sich die Wildunger gewohnt hätten. SPD-Fraktionschef Axel Finger betonte, der Teich sei ein bekannter und beliebter Ort und diene als wichtiger Lebensraum für Vogelarten wie den Eisvogel, Schwalben und Wasserfledermäuse. Der Antrag wurde mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung in den Planungs- und Umweltausschuss überwiesen. In Waldeck, da sind die Stadtverordneten zusammengekommen und sie haben einstimmig die Beantragung von Fördermitteln für ein professionelles City-Management beschlossen. Damit soll das im vergangenen Jahr erarbeitete Einzelhandelskonzept umgesetzt werden. Bei Bewilligung stehen bis zu 200.000 Euro Fördermittel bei Gesamtkosten von rund 250.000 Euro zur Verfügung. Förderquote 80%. Das Landesförderprogramm heißt Zukunft Innenstadt und läuft zunächst bis Ende 2028. Die Entscheidung kommt nicht von ungefähr. In den beiden größten Stadtteilen, Sachsenhausen und Waldeck, nehmen Leerstände und ungelöste Betriebsnachfolgen zu. Im Non-Food-Bereich fließt erhebliche Kaufkraft in umliegende Städte ab. Erschwerend sind teils ausländische Eigentümer ohne lokalen Bezug, die Leerstandsobjekte erworben haben. Ein externer Dienstleister soll das Management übernehmen und Ansprechpartner für alle Gewerbetreibenden werden. Zu den Kernaufgaben gehören der Aufbau eines Leerstandskatasters, die Eigentümeraktivierung und die Unterstützung bei Vertragsverhandlungen. Auch Existenzgründer sollen Beratung erhalten. Ein wesentlicher Unterschied zu bisherigen Förderansätzen: Das City Management ist nicht auf einzelne Fördergebiete beschränkt, sondern für die Gesamtstadt zuständig. SPD-Fraktionschef Latif Al-Homsi äußerte sich verhalten optimistisch, seine Fraktion werde die Entwicklung aber genau beobachten. Die Stadt hat sich bereits Ende September beworben und hofft jetzt auf eine positive Entscheidung des Landes Hessen. An den Schulen im Waldecker Land, da wird gerade eine in Deutschland programmierte künstliche Intelligenz eingeführt. Der Chatbot Telly. Er hält in allen Schulformen und Altersstufen Einzug, nach und nach. Das digitale Tool soll Schülern, Lehrern und Schulleitungen gleichermaßen helfen. Die meisten Schulen bereiten den Einsatz vor, berichtet Stefan Ude, Leiter des staatlichen Schulamts in Fritzlar. Bis Telly an allen Schulen startet, werden aber noch Wochen vergehen, da die KI in den Lehrplan eingearbeitet werden muss, die Schulleitungen den Chatbot freischalten und die Lehrer eine digitale Fortbildung abschließen müssen. Jeder zugelassene Lehrer erhält dann ein monatliches Kontingent an Anfragen und schaltet dann die Schüler frei. Schüler können mit Telly während des Unterrichts in Lernszenarien selbstständig zu einem Thema recherchieren. Lehrer können Dialogpartner entwerfen, die als künstliches Gegenüber auftreten. Etwa Emre als neuer Mitschüler aus der Türkei oder Herr Pumpe, bei dem das menschliche Herz als Gesprächspartner zur Verfügung steht. Das Gespräch würde ich ja auch ganz gerne mal führen. Für Lehrer gibt es Assistenten für administrative oder pädagogische Aufgaben. Tellys Informationen können aber auch falsch sein, sogenannte Halluzinationen, das so warnt der Entwickler. Für aktuelle Recherchen eignet sich das Tool zudem nicht. Telly wird vom Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in Grünwald als Open-Source-Lösung entwickelt. Alle 16 Bundesländer sind beteiligt. Die Nutzerdaten sollen anonym und ausschließlich in der EU verarbeitet werden. Und wenn dann mal diese Gesprächspartner da stehen, vielleicht lade ich sie ja mal zum Gespräch in den Podcast hier ein. Die Kraubacher Stadtverordnetenversammlung, die hat einen Beschluss gestoppt, da eine Preiserhöhung für Baugrundstücke in der Kernstadt um rund 5% vorsah. Bürgermeister Stefan Kiewig hatte die Anhebung angesichts gleichbleibender Verkaufspreise seit 2022 und hoher Nachfrage in Kraubach als sinnvoll eingeschätzt. Doch die SPD machte dem Vorhaben mit einem Antrag einen Strich durch die Rechnung und wollte alles so belassen, wie es ist. Die CDU ging noch einen Schritt weiter. In 5 Ortsteilen sollen die Preise sogar sinken. Das fand bei der Mehrheit von Grünen, FDP, Freien Wählern und Bürgerliste Anklang. SPD-Fraktionschef Helmut Schmidt nannte eine Preiserhöhung zum gegenwärtigen Zeitpunkt kontraproduktiv, da Bauen und Finanzieren immer teurer würden. Die beschlossene Kaufpreissenkung fällt mit 17% deutlich aus. In Goldhausen, Hillershausen, Niederschleidern, Rehna und Strothe kostet der Quadratmeter ab 1. Januar 2026 statt 23,50 Euro nur noch 19,50 Euro. Für ein 600 Quadratmeter großes Grundstück fallen dadurch statt 14.100 nur noch 11.700 Euro an. Erschließungskosten kommen dann noch hinzu. In der Kernstadt bleibt es bei 92,50 Euro Bruttoverkaufspreis je Quadratmeter. Ein 600 Quadratmeter großes Grundstück kostet dann weiterhin 55.200 Euro inklusive Erschließungskosten. Nach Plänen des Magistrats wären es 3.000 Euro mehr geworden. In Willingen ist es in den vergangenen 30 Jahren 1,3 Grad wärmer geworden. Es hat 35% an Frosttagen und Schneefällen verloren und 25% mehr Tage mit Sturmböen und Gewitterpotenzial dazu bekommen. Diese Zahlen präsentierte Klimaschutzbeauftragter Dirk Geißler der Gemeindevertretung. Er appellierte, das Thema ernst zu nehmen. Der aktuelle Klimawandel geschehe 100-mal schneller als der Wechsel von der Eiszeit zur Warmzeit. Heutige Erwachsene würden die schlimmsten Folgen noch nicht zu spüren bekommen. Deshalb sei das hauptsächliche Thema Enkelschutz. Wichtig seien nicht nur Klimaschutz, sondern auch Klimaanpassung. Lokale Beispiele. Die Straßenbäume in Usseln kommen nicht damit zurecht, wenn der Asphalt 50 Grad Wärme auf sie reflektiert. Blühstreifen tragen zu artenreichen Ökosystemen bei, die Störungen besser ausgleichen können. An einem Konzept, was Willingen tun kann, arbeitet Geißler noch. Bislang nahm er den Bestand auf, im neuen Jahr beginnt die Maßnahmenplanung. Im Sommer soll das Konzept stehen. Die Themengebiete reichen vom Energiemanagement in Gebäuden über Photovoltaik und Windenergie bis zur kommunalen Wärmeplanung. Auch Effizienzsteigerungen in Kläranlagen, Elektrifizierung des Fuhrparks, Stärkung von ÖPNV und Radwegenetz sowie naturnahes Grünflächenmanagement gehören dazu. Bürgermeister Thomas Trachte betonte, dass es keinen Wirkungsbereich einer Kommune gebe, in dem Klimaanpassung keine Rolle spiele. Über Windkraft müsse die Politik weitersprechen, sie bringe auch viel Geld für die Gemeindekasse. Die Wildunger Stadtverordnetenversammlung, die hat die Steuer auf Glücksspielautomaten von 15 auf 17,5% erhöht. Der Magistrat hatte ursprünglich eine Anhebung auf 20% vorgeschlagen, um den städtischen Haushalt zu entlasten, der 2026 voraussichtlich tief in die roten Zahlen rutscht. 2024 flossen aus dieser Einnahmequelle etwas mehr als 190.000 Euro in Stadtsäckel. Bei 20% wären es knapp 260.000 Euro gewesen. Doch die CDU stellte sich quer und schlug als Kompromiss 17,5% vor. CDU-Fraktionsmitglied Uwe Gimpel erläuterte, die Nachwirkungen der Corona-Krise, zunehmende Konkurrenz aus dem Internet und von illegalen Glücksspielanbietern sowie gestiegene Mindestlöhne machten den Betreibern eh schon zu schaffen. Man wolle die Kuh, die man melke, nicht schlachten. 5 Spielhallen gibt es momentan in Bad Wildungen. Sie dürfen bis zu 12 Glücksspielautomaten aufstellen. Pro Gastwirtschaft sind 2 Geräte erlaubt. Gimpel wies darauf hin, dass die 2,5 Prozentpunkte mehr an Automaten-Bruttosteuer sich auswirken wie eine 15-prozentige Steuererhöhung für die Betriebe. SPD-Fraktionschef Axel Finger räumte den Verdrängungswettbewerb in der Branche ein, mahnte aber mit Blick auf das 3 Millionen Euro Defizit im Haushaltsentwurf 2026, man könne nicht überall auf der Bremse stehen. Die große Mehrheit folgte dem CDU-Änderungsantrag. 21 Abgeordnete stimmten dafür, 5 dagegen, 3 enthielten sich. Nach den Zahlen von 2024 entspricht das dann einer Mehreinnahme von ungefähr 40.000 Euro. Und ab zur nächsten Stadtverordnetenversammlung, und diesmal in Waldeck. Da haben die Parlamentarier den Weg freigemacht für ein umfassendes energetisches Sanierungsmanagement. Mit dem Beschluss sollen Förderanträge für das KfW-Programm Energetische Städtebauförderung gestellt werden, sowohl für die Erstellung von Quartierskonzepten in allen Stadtteilen als auch für die professionelle Begleitung durch Sanierungsmanager. Die Stadt kann damit Fördermittel in Höhe von bis zu 90% der Projektkosten abrufen. Das Programm umfasst die Entwicklung stadtteilspezifischer Quartierskonzepte sowie deren Umsetzung über einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren. Bürgermeister Nikolaus Havel hob mehrere Vorteile hervor. Die Stadt bekomme aktive Kommunikation in Sachen Sanierung und erneuerbare Energien sowie beste Fördermöglichkeiten. Durch Transparenz solle Akzeptanz geschaffen werden. Die personelle Unterstützung durch externe Quartiersmanager soll nicht nur die städtischen Mitarbeiter entlasten, sondern komme vor allem den privaten Immobilieneigentümern zugute, betonte Havel. Das Sanierungsmanagement unterstütze aktiv bei der Akquise von Fördermitteln und optimiere dann auch die kommunalen Einnahmen. Grünen-Fraktionssprecher Jürgen Schanner bezeichnete den Beschluss als Fortschreiten des konsequenten Wegs, den man vor 2 Jahren mit der kommunalen Wärmeplanung eingeschlagen habe. CDU-Fraktionschef Michael Keller unterstrich die Dringlichkeit. Man müsse von Öl und Gas wegkommen. SPD-Fraktionschef Latif Al-Homsi hob die attraktive Förderquote hervor und stellte klar, dass der Beschluss nicht bedeute, den Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg aus der Verantwortung zu entlassen. Wir schauen nochmal auf Finanzen. Und zwar die vom Landkreis. Der Plan für 2026 mit einem Defizit von fast 20 Millionen Euro. Landrat Jürgen van der Horst brachte den Kreishaushalt am vergangenen Freitag im Kreistag ein und warnte, die Einnahmen decken nicht ansatzweise die Ausgaben. Der Kreishaushalt stehe unter den klaren Vorzeichen eines überaus schwierigen finanzpolitischen Umfeldes. Die deutsche Wirtschaft trete seit 2019 und 2020 auf der Stelle. Dies habe zur bisher größten strukturellen Krise in den kommunalen Haushalten geführt. Für 2025 werde für die Kernhaushalte in Deutschland ein Gesamtdefizit von etwa 35 Milliarden Euro erwartet. Die Folgen? Kommunen bekämen immer häufiger Liquiditätsprobleme. In vielen seien die Rücklagen bereits vollständig aufgebraucht. Gerade seit Beginn des wirtschaftlichen Absprungs habe es einen Rückgang von rund 25% der Investitionen gegeben. Der Kreis rechnet mit rund 3,4 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes für 2026. Insgesamt würden in den kommenden 12 Jahren etwas mehr als 40 Millionen Euro in den Kreishaushalt fließen. Für Infrastruktur stehen 46,2 Millionen Euro bereit. Nach Einrechnung der Zuschüsse benötigt der Kreis Kredite in Höhe von 39 Millionen Euro. Die Kreisumlage wird nicht erhöht. Etwa 2/3 des Defizits werden von der Krankenhauswirtschaft verursacht. Der Kreis plant mit einem Verlustausgleich für beide Kliniken in Höhe von 13,5 Millionen Euro. 9 Millionen für das Kreiskrankenhaus Frankenberg und 4,5 Millionen für das Stadtkrankenhaus Korbach. Tja, und das war es mit dem Blick zurück. Wir schauen jetzt mal in die Woche. Was wird wichtig? Welche Themen stehen an? Über was berichten wir? Und was ist so los? Es kehrt so ein wenig der trübe Herbst ein, so auch im Kalender, wobei es stimmt nicht ganz. In Lichtenfels treten am Dienstag die Stadtverordneten zusammen, in Korbach dann am Donnerstag. Beim Landkreis haben wir ein Pressegespräch zum Thema Vorsorgen in Krisenzeiten. Am Donnerstag startet ein interessantes Projekt in Lichtenfels. In die Zukunftswerkstatt sollen sich alle Bürger mit ihren Ideen einbringen. In Waldeck wird das Theaterstück Zum Lübgemord am Donnerstag und Freitag aufgeführt. Und wie steht's um den Wald im Waldecker Land? Darüber sprechen wir mit der Waldeckschen Domanialverwaltung. Alle detaillierten Infos zu diesen Themen und auch einen Nachbericht dazu findest du immer in deiner WLZ-Ausgabe. Frühmorgens am Frühstückstisch oder schon am Tag vorher als E-Paper ab 20 Uhr. Okay, wir kommen zum Thema im Fokus. Und das ist diesmal etwas Besonderes. Wir berichten diesmal über den Tattoo-Prozess, über alle Prozesstage. Und ich werde dir ganz besonders deutlich hoffentlich vor Augen führen, wie dieser Prozess abgelaufen ist. Als Hintergrund, ich habe für die WLZ darüber berichtet. Den ersten Prozesstag hat noch meine Kollegin Stefanie Rösner gemacht und der war im letzten Jahr. Und dieses Jahr ging es weiter ab September und da das sehr kompliziert ist und das Urteil für ein wenig Entsetzen gesorgt hat. Und da ich aber auch gesehen habe, dass es bei Social Media schon wieder mächtig abgeht, habe ich mir gedacht, wir gucken mal sehr genau hin und ich erzähle dir so gut und so genau wie möglich, wie ich das kann, was passiert ist, was das Gericht rausgefunden hat und dann bilde dir bitte deine eigene Meinung. Also, wir gehen zum Thema im Fokus. Ein junger Mann aus Volkmarsen lässt sich im März 2022 ein Tattoo stechen und er stirbt wenige Wochen später. Der Hobby-Tätowierer muss sich jetzt vor dem Korbacher Amtsgericht verantworten, aber am Ende gibt es einen Freispruch, der im Gerichtssaal für ein wenig Entsetzen sorgt. Der Fall beginnt am 12. März 2022. Ein 22-Jähriger aus Waldeck-Frankenberg, der will sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen, ein Tattoo auf dem rechten Unterarm. Als Tätowierer hat er sich einen Bekannten ausgesucht, mit dem er sich am Wochenende gern trifft. Die Mutter fährt ihren Sohn in die Dachgeschosswohnung des damals 37-Jährigen nach Bad Arolsen. Es wird eins der letzten Male sein, dass sie mit ihm sprechen kann. Am Abend kehrt der junge Mann nach Hause zurück. Die Mutter sagt später vor Gericht aus, ihr Sohn sei fröhlich gewesen, gut drauf wie immer. Nach einem zweiten Tattoo-Termin am Sonntag legt er sich hin. Am Montag bringt die Mutter ihren Sohn nach Kassel zu ihrem ältesten Sohn. Doch der ruft bereits wenige Stunden später an. Der Bruder sei total müde und schlapp und ihm sei übel. Beide fahren nach Hause und schlafen. Am nächsten Morgen in der Früh merkt die Mutter, die als Altenpflegerin arbeitet, ihr Sohn atmet ganz komisch und er hat blaue Lippen. Sie ruft sofort den Rettungswagen. Das Korbacher Krankenhaus vermutet zunächst eine Hirnhautentzündung. Der Patient wird nach Kassel verlegt und kommt ins künstliche Koma. Sein Zustand verschlechtert sich rapide. Ein Anruf des plastischen Chirurgen. Schuld könne das Tattoo sein. Es müsse entfernt werden. Doch das hilft nichts. Die Ärzte kämpfen verzweifelt um das Leben des 22-Jährigen. Beide Unterschenkel werden amputiert, dann ein Unterarm. Die Sepsis, die Vergiftung, lässt sich aber nicht mehr aufhalten. Als die Ärzte um Zustimmung zur Amputation beider Oberschenkel, des rechten Oberarms und des linken Unterarms bitten, lehnt die Mutter ab. Sie weiß, was das bedeutet. Ihr Sohn hätte ihr das nie verziehen, sagt sie später, wenn er jemals wieder aufgewacht wäre. Am 5. April 22 stirbt der junge Mann. Die Geräte für die Dialyse von Leber und Nieren werden abgeschaltet. Und bei der Leiche sind 40% der Haut entzündet. Die Ober hat sich größtenteils von der Unterhaut gelöst. Die Staatsanwaltschaft Kassel klagt den Tätowierer wegen fahrlässiger Tötung an. Durch bessere Hygiene hätte der Tod verhindert werden können, so der Vorwurf. In der Wohnung habe es keine Desinfektionsmittel gegeben. Der Angeklagte soll während des Tätowierens einen Burger gegessen und das Handy für einen Livestream bedient haben. Anschließend habe er mit den nicht mehr keimfreien Einmalhandschuhen weitergearbeitet und die Tattoofarben seien teilweise abgelaufen gewesen. Der Prozess beginnt im Oktober 24 vor dem Korbacher Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Robert Winter. Der heute 40-jährige Angeklagte äußert sich nicht persönlich zu den Vorwürfen. Er lässt über seine Verteidigerin eine Erklärung verlesen. Er sei mit dem Toten befreundet gewesen. Man habe sich regelmäßig getroffen. Das Tätowieren sollte nicht zwischen Tür und Angel geschehen, deswegen habe man einen Termin vereinbart. Er habe alle Flächen desinfiziert, über die Risiken aufgeklärt. Der junge Mann habe aber nach dem Stechen erklärt, durchgemacht zu haben und auch an diesem Abend auf eine Party gehen zu wollen. Emotional wird es dann bei der Aussage der Mutter. Sie schildert ihre Sorgen und Ängste von damals. Sie bestreitet, dass ihr Sohn Party gemacht habe. Er sei nach Hause gekommen, man habe noch Fernsehen geschaut. Alkohol, Joints, härtere Drogen, nichts davon konsumiert worden. Vor Gericht macht sie deutlich, ich will jetzt meinen Frieden finden. Sie wird ebenso wie ihr zweiter Sohn psychologisch betreut. Auf diese Aussage hat sie 11 Monate gewartet, denn der erste Verhandlungstag wurde ihm vertagt, weil ein Zeuge aus dem Ausland nicht erschienen war. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts sagt aus, in der Privatwohnung habe alles Mögliche durcheinander gestanden. Es sei nicht ansatzweise möglich gewesen, dort hygienisch zu tätowieren. Sämtliche gängige Dinge fürs hygienische Tätowieren seien nicht da oder nicht ausreichend vorhanden gewesen. Das Studio sei quasi im Flur auf sehr beengten Raum eingerichtet gewesen. Durch solche Handhabung entstehe konkrete Infektionsgefahr. Einmal Handschuhe zweimal zu tragen, wie ihm vorgeworfen wird, oder Getränke und Essen in der Nähe des Tätowierplatzes zu lagern, das sei zumindest unüblich. Ein Polizeibeamter berichtet von der Durchsuchung der Wohnung am 4. April 2022. Die Beamten hatten nicht den Angeklagten, sondern einen Besucher aus Weißrussland angetroffen, der den Flur anscheinend ebenfalls zum Tätowieren nutzte. Eine Streife holte den angeklagten Busfahrer zu seiner Wohnung. Die Polizei stellte teilweise abgelaufene oder wegen kyrillischer Schrift nicht identifizierbare Farben sicher, außerdem Desinfektionsmittel, Computer und Smartphone. Der Polizist hatte von diesem Gerät 4,5 Stunden Videomaterial ausgewertet. Seine Erkenntnisse? Es habe mindestens eine Essenspause am Tätowierplatz gegeben. Während des Stechens seien entgegen der Vorschriften mehrere Zuschauer zugegen gewesen. Der Angeklagte habe mit seinen Handschuhen nicht desinfizierte Gegenstände angefasst und die Handschuhe somit möglicherweise kontaminiert. Im Leichnam seien Staphylokokken gefunden worden. Nach einem Abgleich mit dem Tätowierer habe sich gezeigt, die Bakterienstämme seien identisch und könnten somit von ihm stammen. Die medizinischen Sachverständigen zeichnen ein dramatisches Bild. Dr. Markus Thomé war als beratender Arzt auf die Kasseler Intensivstation hinzugerufen worden. Sehr schnell habe sich der Verdacht ergeben, dass es am frisch tätowierten Arm einen Erregereintrag gegeben habe. Die diagnostizierte nektorisierende Fasziitis ist eine schwere bakterielle Infektion, die Haut absterben lässt. Das Bakterium Staphylococcus aureus habe freie Bahn im Körper gehabt, sich ungehemmt verbreitet und diesen Stück für Stück vergiftet. Chirurgen entfernten umgehend die infizierte Haut rum um das Tattoo. Das Bakterium hatte aber bereits die Oberhand gewonnen. Die Lage war extremst kritisch, sagt Thomé. Das eine Problem führte zum anderen. Nerven und Arterien wurden durch die Entzündung des gesamten Körpers gequetscht. Die Gefäße waren erweitert, das Herz kam nicht mehr mit. Dann versagten erst die Nieren und dann die Lunge. Abgestorbenes Gewebe fand sich im gesamten Körper. Es war eine immense, massive Kettenreaktion. Im ganzen Körper war sozusagen Feuer gelegt. Das Bakterium dringt über verletzte Haut in den Körper ein, infiziert diesen innerhalb von Stunden. Nach 1 bis 2 Tagen treten Symptome auf. Dies passt zum zeitlichen Ablauf. Tattoo an 2 Wochenendtagen, Krankheitsgefühl am Montag, Einlieferung in die Klinik am Dienstag. Dr. Thomé fand am Patienten damals keine Schürfwunden, keine Hautverletzung oder eine Lungenentzündung, nur das frisch gestochene Tattoo. Der Verlauf sei für ihn bis dato nicht bekannt gewesen. Der 22-Jährige habe zudem kein erhöhtes Risiko für eine Infektion gehabt. Das Bakterium verbreite sich vor allem über Hände oder beim Sprechen und Niesen. Ein Mundschutz ist bei sowas strikte Voraussetzung, sagt der Mediziner. Diese hatten beim Tätowieren weder der Angeklagte noch das Opfer getragen. Hände und Haut zu desinfizieren und einmal Handschuhe zu tragen seien weitere wesentliche Voraussetzungen, nur die Maske ist nicht vorgeschrieben. Professor Volkhard Kempf vom Institut für medizinische Mikrobiologie in Frankfurt analysierte 27 Proben aus der Wohnung des Tätowierers. Der tödliche Erreger fand sich auf keiner der materiellen Proben, aber auf beiden Proben des Tätowierers, also Abstrichen aus Rachen und Nase. Der Erreger muss von außen eingetragen worden sein durch eine akute Handlung, sagt Kempf. Es ist davon auszugehen, dass der Tätowierer die Bakterien übertragen hat. Dies könnte durch Niesen, Spucken, Nasensekret oder nach Berührung der Hand mit der Nase passieren, oft unbewusst. Diese Variante sei bei Weitem am plausibelsten. Eine Eigeninfektion dagegen über die Maßen unwahrscheinlich. Eine Maske habe das Risiko massiv senken können. Professor Dr. Henning Breithaupt, 84 Jahre alter Arzt und Infektionsspezialist, er sagt aus, ein Entzündungswert im Blut hätte bei maximal 200 liegen dürfen. Tatsächlich war er bei 42.000. Im Grunde habe für den 22-Jährigen spätestens mit der Amputation bei der Unterschenkel keine Überlebenschance mehr bestanden. Das Bakterium hatte im gesamten Körper die Kontrolle übernommen. Die Situation war extrem. So exzessiv habe ich das noch nicht erlebt. Der Befund war katastrophal, sagt der Experte. Wie hätte solch eine Infektion vermieden werden können? Es darf kein Drecksladen sein, so der 84-Jährige. Das müssen Profis machen, nicht Ahnungslose oder Halbgeschulte. Von einem krassen hygienischen Fehler spricht er, wenn einmal Handschuhe mehrmals benutzt werden. Am 10. November 25 fällt dann das Urteil. Freispruch. Das sorgt im gut gefüllten Gerichtssaal hör- und sichtbar für Unverständnis. Ausrufe wie ein Witz oder unfassbar sind deutlich zu vernehmen. Die Mutter des Verstorbenen verlässt sofort nach Urteilsverkündung schnellen Schrittes den Gerichtssaal und der Freigesprochene nimmt das Urteil stoisch mit gesenktem Haupt entgegen. Richter Robert Winter begründet. Viele Aspekte seien unstrittig. Der Angeklagte hat die Infektion verursacht. Aber auch wenn der Tätowierer in einem professionellen Studio unter optimalen hygienischen Bedingungen gearbeitet hätte, hätte es trotzdem zu diesem tragischen Ende kommen können. Wie die Bakterien eingedrungen sind, finden wir nie heraus. So Winter. Eine Maske sei nicht vorgeschrieben. Die beanstandeten hygienischen Fehler reichten nicht für eine Verurteilung. Die Kausalität, die für eine fahrlässige Tötung unabdingbar ist, sei nicht gegeben. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten jeweils 9 Monate auf Bewährung mit 2 bis 3 Jahren Bewährungszeit gefordert. Der Rechtsanwalt der Mutter hatte außerdem 10.000 Euro Schmerzensgeld und 10.000 Euro Hinterbliebenengeld beantragt. Dieser Antrag wurde vom Gericht abgewiesen. Pflichtverteidigerin Medellin Annesley Weiss aus Kassel hatte auf Freispruch plädiert. Ihr Mandant sei für den Tod nicht verantwortlich. Zwar habe er nicht alle Vorgaben erfüllt für eine risikoärmere Tätowierung, doch die Folgen seien nicht absehbar gewesen. Eine Maske zu tragen sei keine Pflicht. Der Freigesprochene machte von seinem Recht aufs letzte Wort keinen Gebrauch. Richter Winter äußert immerhin eine Hoffnung, dass der rechtsfreie Raum Tätowieren nach diesem Urteil mehr Beachtung findet und beim Gesetzgeber zu Anpassungen beiträgt. Doch nach aktuellem Stand der Gesetze und Vorgaben komme eine Verurteilung so nicht in Betracht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ob Staatsanwaltschaft oder Nebenklage Berufung oder Sprungrevision einlegen, ließen sie direkt nach Verhandlungsende noch offen. Das war die Zusammenfassung des Prozesses. Warum mache ich das? Ich möchte, dass du genau weißt, was wann passiert ist und wer was wann gesagt hat. Ja, das Urteil sieht auf den ersten Moment komisch aus. Es fühlt sich nicht richtig an. Das ging mir auch so. Ich hoffe nur, dass die Ausführungen dazu beitragen, dass du das gesamte Bild siehst. Und du kannst dir natürlich selber dein Urteil fällen. Am Ende ist halt nur das Urteil des Gerichts maßgeblich. Auch in diesen Zeiten gehen wir nicht raus aus dieser Episode ohne eine gute Nachricht. Die kommt aus Sachsenhausen. Eine Schule, die zeigt nämlich dort, wie Berufsorientierung richtig geht. Das Schulzentrum an der Warte wurde zum 3. Mal als Schule mit vorbildlicher beruflicher Orientierung ausgezeichnet. Von 22 ausgezeichneten Schulen in ganz Hessen ist sie die einzige im Kreis Waldeck-Frankenberg. Kultusminister Armin Schwarz übergab das Gütesiegel persönlich in Wiesbaden und er betonte, eine gute berufliche Orientierung befähigt junge Menschen, ihre Talente gezielt einzusetzen und selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Das Erfolgsrezept ist beeindruckend. Die Schüler besuchen heimische Firmen, erleben bei der Feldumrallye zum Beispiel spielerisch verschiedene Berufsfelder und sammeln jeden Donnerstag praktische Erfahrungen in der Kreishandwerkerschaft in Korbach. Im Werkunterricht können sie Maschinenscheine erwerben, In der Experimentierwerkstatt forschen sie und beim Robotikkurs mit Lego Mindstorms konstruieren sie eigene Modelle. Zwei Schülerinnen belegten beim hessischen Junior-Ing-Wettbewerb sogar Rang 3 mit ihrem selbstgebauten Turm. Besonders schön, soziale Verantwortung gehört zum Konzept. Die Schüler bauen eine Sitzbank für den Schulhofgarten und einen Legotisch für den Kindergarten. Schulleiterin Nermin Akkus fasst zusammen, wir bereiten Schüler auf das Leben und auf den Beruf vor und das beginne bereits in der Grundschule. Schönes Projekt. Und das war es mit dieser Folge, diesmal etwas kürzer, wir bleiben unter einer halben Stunde, es wird wieder mehr, keine Angst, aber gib mir gerne Feedback zu dieser Folge, welche Themen interessieren dich und was brennt dir unter den Nägeln. Erzähl es mir und dann sprechen wir miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfiehl den Podcast auch weiter und bewerte ihn. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.